Dich erheben. Wir wollen deinen Namen alle Ehre geben, Herr. Wir wollen vor deinem Thron niederknien und dich anbeten, Herr. Ja, danke, dass wir das machen können, Herr, dass wir uns dir nahen können. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt auch in dieser Zeit nahest, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr. Und danke, Herr, für die Bibel, dass wir sie haben dürfen, Herr, dass wir darin lesen dürfen und dass du dich darin offenbarst, Herr. Ja, Herr, und das Buch, was wir uns heute Abend anschauen, Herr, da versprichst du uns einen besonderen Segen für den, der es liest, der es hört und der es bewahrt, Herr. Und darum wollen wir dich heute Abend beten, Herr, dass, wenn wir das tun, Herr, dass du uns einen Segen schenkst. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, wer von euch noch eine Bibel haben möchte, falls ihr die noch nicht habt, dann hebt bitte eure Hand, dann kriegt ihr eine vorbeigebracht. Und auch heute lohnt sich das wieder, weil wir werden bestimmt zwei Kapitel in der Bibel lesen. Ja, das Thema heute, das findet sich in der Offenbarung. Und wer schon eine Bibel hat, der kann da mal das erste Kapitel aufschlagen. Und ich möchte euch heute von den sieben Gemeinden der Offenbarung erzählen. Ist für mich ein total faszinierendes Thema, diese sieben Gemeinden. Aber als Überblick ist es ein bisschen schwierig, weil in diesen sieben Gemeinden ziemlich viel drin steckt. Ziemlich viel, was man dort rausziehen kann. Und es gibt ja manche Predigtserien, die nehmen sich pro Gemeinde eine komplette Predigt vor, um da halt schön in die Tiefe zu gehen und die von allen Aspekten zu beleuchten. Und wenn wir heute Abend uns das ein bisschen schneller anschauen, dann klar können wir nicht da uns alles anschauen. Da wird es eher so sein, dass so pro Gemeinde so ein, zwei Aspekte aufgreifen können und uns die anschauen können. Vor ein paar Jahren hatten wir ja die Österreich-Freizeit und da hatten wir als Gastredner den Tim Barley und der hatte genau das gemacht. Der hatte da jeden Tag eine Gemeinde, über die er dann geredet hat und wo er sich eine ganze Predigt dann Zeit genommen hat, die mit uns zu beleuchten. Die Predigten, die sind auch bei uns auf der Webseite zur Verfügung. Sind leider nicht alle Predigtenaufnahmen was geworden, deswegen sind nicht alle da, aber ein paar sind da. Ja, von der Bibel, weiß nicht, ob ihr die kennt, da gibt es auch so Red Letter Editions und da sind manche Texte dann rot hervorgehoben, das sind genau die, die Jesus selber gesagt hat. Und natürlich ist es so, dass dann in den Evangelien ist relativ viel rot, weil da ist Jesus ja auf der Welt gewesen, hat gelehrt. Dann später so in den Briefen, da ist es dann eher nicht rot, weil da ist ja Jesus schon in den Himmel aufgefahren. Aber in Offenbarung, vor allem in Kapitel 2 und 3, da wird es wieder so richtig rot. Denn wir sehen in Offenbarung 1, da offenbart sich Jesus dem Johannes und er diktiert ihm im Prinzip diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden. Und weil es dann Jesus ist, der da direkt spricht, deswegen ist da wieder alles rot hervorgehoben. Ja, Offenbarung 1 in der Einleitung im dritten Vers. Da lesen wir, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was da drin geschrieben steht. Also ein glückselig, ein Segen für diejenigen, ja, die es lesen und bewahren. Und Johannes hat hier eine Vision von Jesus. In Vers 10 lesen wir, dass Johannes in dieser Vision eine Stimme wie eine Posaune hört und sich umdreht. Und dann beschreibt er Jesus, den er dann sieht in seiner Vision. In Vers 14 lesen wir, sein Haupt aber war und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und diese Beschreibung sehen wir jetzt in der Offenbarung, da wird viel mit Symbolik gemacht. Und diese weißen Haare, die stehen dann jetzt nicht für graue Haare oder hohes Alter, sondern sie stehen für seine Reinheit, für seine Heiligkeit. Und dann weiter sehen wir, dass Jesus dann Johannes die Offenbarung gibt und adressiert sind sie an diese sieben Gemeinden. In Vers 20, da sehen wir noch Symbolik, und zwar die sieben Leuchter. Und da legt Jesus aus, diese sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Und hier ist mit den Leuchtern ist nicht die Menorah gemeint, also der Leuchter mit den sieben Armen, den wir aus dem Alten Testament kennen, sondern hier ist es ein Ständer, an dem Lampen aufgehängt oder aufgesetzt wurden. Und wir sehen von der Beschreibung, dass Jesus inmitten von diesen sieben Lampen umherwandert. Und diese Ständer, da hat man Öllampen draufgesetzt. Und eine Öllampe ist ein ganz tolles, wundervolles Symbol für die Gemeinde. Denn es ist keine Kerze gemeint, denn eine Kerze, die brennt ab. Wenn man sie anzündet, dann verbrennt sie sich sozusagen selber. Aber bei der Öllampe, da ist es anders. Da hat man einen Docht, der im Öl eingetunkt ist. Und der Docht, der fördert das Öl und daraus entsteht die Flamme. Und damit die Flamme nicht ausgeht, muss man Öl nachgießen. Und das ist ein wunderschönes Bild, dass wir als Gemeinde den Heiligen Geist benötigen. Denn dafür steht das Öl, der Heilige Geist, damit wir für Jesus brennen können. Ja, Jesus sagt Johannes, dass er die Offenbarung an die sieben Gemeinden in Asia schicken soll. Und dieses Gebiet liegt in der heutigen Türkei. Und warum jetzt nur diese sieben Gemeinden? Zu Johannes Zeiten gab es natürlich schon viel mehr Gemeinden. Es gab sicherlich schon hunderte von Gemeinden und auch in dieser Region weit mehr als nur die sieben. Und ich habe mal versucht herauszufinden, wie so der Status heute ist. Und man schätzt, dass in rund 100 Ländern der Erde insgesamt 2 Milliarden Christen leben. Und die teilt man ein in verschiedene Glaubensrichtungen. Und da kommt man auch, wenn man versucht, die mal zusammenzustellen, auf rund 300 verschiedene Glaubensrichtungen. Und die unterscheiden sich zum Teil sehr voneinander. Da gibt es dann einerseits Christen, die leben und glauben sehr frei. Bei anderen muss alles sehr ritualisiert sein, sehr geordnet ablaufen. Und das spielt bei ihnen im Alltag dann auch eine große Rolle. Also wir sehen halt eine weite Spanne von verschiedenen Arten von Christen, die es gibt. Und das hat mich an einen Witz erinnert, vielleicht kennt ihr den. Wie viele Charismatiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Also man braucht nur einen, aber die Hände, die hat er schon oben. Oder wie viele Calvinisten braucht man, um eine Birne zu wechseln? Die brauchen keinen, weil die glauben daran, dass das Licht zur vorherbestimmten Zeit wieder angeht. Oder die Katholiken, wie viele Leute brauchen die, um eine Lampe zu wechseln? 7, einer, der sie rausschraubt, und 6, um die alte aufzubahren. Oder wie viele Methodisten braucht man, um eine Birne zu wechseln? Sie wissen es nicht. Aber sie haben ein Komitee gegründet, das sich mit dem Thema befasst. Wie viele Pfingstler braucht man? 10. Einer wechselt die Glühbirne und 9 beten gegen den Geist der Finsternis, der gerade herrscht. Wie ist es mit den orthodox-katholischen? Die brauchen keinen, weil da sind nur Kerzen erlaubt. Und die Brüdergemeinden? Ja, bei den Brüdergemeinden ist es so, im Neuen Testament werden ja Glühbirnen nicht erwähnt. Also haben die auch nichts im Gottesdienst verloren. Also zumindest da brauchen sie keinen. Ja, und wie ist es bei uns? Bei uns Chaplern, wie viele brauchen wir, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja, wir brauchen nur einen, aber der ist nie pünktlich. Und ich habe mal ein bisschen drauf geachtet. Ich muss euch ein Lob aussprechen, ihr wart sehr pünktlich. Heute Morgen hat das super gepasst, weil als der Gottesdienst losging mit dem Worship, waren erst so 2/3 der Leute da. Und das restliche Drittel ist dann danach reingeschrömt. Da hat's super gepasst. Ja, also wir sehen, Christen können sehr verschieden sein. Und in der Offenbarung sehen wir, wie Jesus hier 7 Gemeinden oder auswählt. Und es gibt eine Auslegung, warum es jetzt nur 7 Gemeinden sind, warum es gerade diese 7 Gemeinden sind und warum sie in dieser Reihenfolge hier stehen. Die Zahl 7, wissen wir in der Bibel, die steht für Vollständigkeit. Und so kann man es sehen, dass die 7 Gemeinden repräsentativ für alle Gemeinden stehen. Für alle Gemeinden der damaligen Zeit, aber auch durch die Zeitalter, durch bis heute. Und weiterhin sehen wir, dass so bei diesen einzelnen Gemeinden, die nicht nur als Einheit angesprochen werden, sondern es werden auch einzelne Christen angesprochen. Daher repräsentiert auch jede der Gemeinden eine Lebenseinstellung, die du als Christ haben kannst, die unter Christen existiert. Und wenn man es mal ganz zusammenfassen würde, könnte man sagen, es gibt nur 7 Arten von Gemeinden und 7 Arten von Gemeindemitgliedern von Christen. Und jeder von uns ist Mitglied in einer der 7 Gemeinden. Und die Herausforderung, die ich jetzt an euch habe, wenn wir uns diese 7 Gemeinden anschauen, ist, überlegt mal, in welche dieser Gemeinden ihr reinpasst oder welche so euer Lebenseinstellung widerspiegelt. Wir lesen bei den 7 Gemeinden immer wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich frage euch, habt ihr ein geistliches Ohr, das hören kann? Dann hört da drauf, was Jesus euch zu sagen hat. Es gibt noch eine weitere faszinierende Auslegung. Die 7 Gemeinden, kann man auch so sehen, stehen für 7 Epochen der Kirchengeschichte in dieser Reihenfolge. Und es gibt einige Bibelkommentatoren, die beziffern das auch mit Jahreszahlen, mit von bis, wo sie diese Epochen sehen. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis den Knechten, den Propheten geoffenbart hat. Im Alten Testament lesen wir von der Geschichte Israels und dort sehen wir, wie Gott immer wieder den Propheten vorher eingibt, was passieren wird. Und auch bis zu Christus ist da dem Propheten im Detail gegeben, was Gott tun wird. Dann haben wir in der Apostelgeschichte die ersten 30 Jahre in etwa der Gemeinde. Aber danach, was ist so mit den folgenden 1900 Jahren der Kirchengeschichte? Sind die von den Propheten nicht erfasst oder nicht erwähnt? Wie ist das mit dem Zeitalter der Gemeinde? Und das finde ich das Faszinierende. Man kann diese 7 Gemeinden als Prophetie sehen für die 1900 Jahre, die gefolgt sind, dass wir dort aufgezeichnet haben, was passieren wird. Und wir haben dort auch noch eine Kritik, sei es positiv oder negativ, von Jesus mit inbegriffen über diese Zeitalter. Ja, wenn man sich diese 7 Gemeinden anschaut, dann sieht man eine Struktur, die sich immer wieder wiederholt. Und auch die finde ich sehr interessant als strukturliebender Mensch, ordnungsliebender Mensch. Man sieht immer am Anfang stellt sich Jesus vor, dann gibt er eine Aussage zum Zustand der Gemeinde, eventuell schon eine Zurechtweisung. Jesus urteilt über die Gemeinde, er gibt ein Lob, was gut ist in der Gemeinde. Und dann gibt er eine Anweisung an diese Gemeinde, was er möchte, was sie tun sollen. Und dann gibt er noch eine allgemeine Ermahnung für alle Christen, die dann wieder losgelöst ist. Und das Versprechen einer Belohnung. Zwei Gemeinden bekommen keine Zurechtweisung. Das ist ganz interessant zu sehen. Also da hat Jesus nichts Negatives hier auszusetzen. Das sind Smyrna und Philadelphia. Und es gibt eine Gemeinde, die bekommt kein Lob. Das ist Laodicea. Ja, und dann stürzen wir uns mal rein in die sieben Gemeinden. Ich habe mal versucht, für alle diese Gemeinden so eine kurze Überschrift zu finden. Die erste ist Ephesus und der habe ich die Überschrift gegeben, die herzlose Gemeinde. So richtig glücklich bin ich nicht damit, weil es so einen einzelnen Aspekt rauslöst, der dann allein für sich da steht. Aber es ist halt so, dass Jesus auch Positives über die Gemeinden zu sagen hat und auch über halt die anderen Gemeinden. Also ist es nur ein Aspekt, der halt so in dieser Überschrift dann wiedergespiegelt ist. Ja, und dann lasst uns mal den Brief an die Epheser lesen. Und das sind die Verse im Kapitel 2, Offenbarung, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein Standesausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ephesus. Ja, wenn wir in der Kirchengeschichte stehen, steht das so für diese erste Epoche der Urgemeinde. Und die Urgemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass die Apostel persönlich noch da waren. Und das sehen wir hier auch in Ephesus. Dort hat Paulus 3 Jahre gedient. Timotheus war unter ihnen, Aquila und Priscilla, Apollos. Und nach der kirchlichen Tradition war auch dort der Apostel Johannes. Und wir sehen hier eine Gemeinde, die von außen betrachtet vorbildlich dasteht. Sie dienen dem Herrn, sie bringen Opfer dar, sie sind standhaft am Ausharren, sie treiben falsche Lehren aus. Aber Jesus spricht einen tödlichen Fehler an. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Hier ist eine Gemeinde, die nur noch dahin trottet, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Eine Gemeinde, die zwar strenggläubig ist, aber keine Leidenschaft hat. Jesus wurde mal von einem Schriftgelehrten gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und wir wissen, Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Und das ist es, das, was die Epheser verloren haben. Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott aus? Ist die auch verloren gegangen? Fühlst du dich hier angesprochen? Wenn das so ist, dann sagt Jesus hier, wie dieser Fehler geheilt werden kann. Wir lesen in Vers 5 drei Schritte, drei Maßnahmen. Maßnahme 1, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Also erinnere dich, wie war es früher? Erinnere dich an deine Begeisterung für Gott, nach deinem Hunger für Gott, den du hattest. Vielleicht hast du unheimlich viel in der Bibel gelesen. Du hast vielleicht gespendet, ohne viel drüber nachzudenken, ob du dann überhaupt noch genug Geld hattest. Du warst mutig und hast vielleicht wildfremden Leuten von deinem Leben mit Gott erzählt. Also erinnere dich, der erste Schritt. Und dann Schritt zwei, tue Buße. Kehre um, kehre zu deiner ersten Liebe um. Und dann Schritt 3, tue die ersten Werke. Ja, lasst uns dann die nächste Gemeinde anschauen, Smyrna. Das lesen wir dann in den Versen 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das ist der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ja, wenn wir uns wieder die Kirchengeschichte ansehen, dann steht Smyrna für die verfolgte Gemeinde in den zweiten und dritten Jahrhundert. Und in dieser Zeit, da mussten viele Christen den Märtyrertod sterben. Man schätzt 5 Millionen Christen, die unter römischen Herrschern hingerichtet wurden. Und Jesus sagt hier, ich kenne deine Werke, deine Drangsal, deine Armut, aber du bist reich. Smyrna war eine sehr reiche Stadt, aber die Christen, die waren unter der Verfolgung bettelarm. Und bettelarm bedeutet, vielleicht in neuzeitlichen Vokabeln ausgedrückt, dass sie vielleicht jetzt nicht das Konto nur ein bisschen überzogen haben, sondern sie hatten wirklich gar nichts. Sie wurden ausgeraubt wegen ihres Glaubens. Sie wurden von Soldaten wurde alles konfisziert, was sie hatten. Und sie durften auch nicht arbeiten. Ihnen wurde einfach kein Job gegeben, weil sie Christen sind. Aber in den Augen Gottes sind sie reich. In Hebräer 10, Vers 34 steht was ganz Interessantes über die frühen Christen. Dort steht, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Ja, und von allen 7 Gemeinden ist diese wahrscheinlich diejenige, die am wenigsten für uns westliche Christen relevant ist. Denn wir müssen dem Tod nicht in die Augen schauen, wenn wir zu zeigen geben, dass wir Christen sind oder wenn wir von Jesus erzählen. Aber ich denke, das können wir zum Anlass nehmen, uns herausfordern zu lassen, zu unserem Christsein zu stehen. Ja, verberge dein Christsein nicht, wo immer du auch in deinem Alltag bist, auch wenn du große Nachteile befürchtest. Und in Vers 10 sagt Jesus dann zu den verfolgten Christen, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus verspricht einen großen Lohn für diejenigen, die für Jesus leiden müssen. Ja, kommen wir zur nächsten Gemeinde, zu Pergamus. Und den Brief lesen wir dort in den Versen 12 bis 16. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der dem Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ja, Pergamus habe ich die Überschrift gegeben, die weltliche Gemeinde. Und von der Kirchengeschichte her betrachtet, ordnet man sie in die Epoche ein, in der sich das Christentum mit den Heiden vermischt hat, mit anderen Religionen vermischt hat. In 312 nach Christus hat sich eine ganz atemberaubende Begebenheit hat stattgefunden. Der römische Herrscher Konstantin hat sich bekehrt und ist Christ geworden. Und wie es üblich war für einen Herrscher, wollte er, dass alle seine Untertanen natürlich auch seine Religion annehmen. Und damit es leichter für das Volk war, die neue Religion anzunehmen, hat er die Symbole, viele heidnische Symbole und Praktiken und Traditionen, die sie schon hatten, umgedeutet und hat ihnen eine neue christliche Interpretation gegeben. Und dadurch konnte das Volk den Glauben annehmen, ohne wirklich ihr Leben ändern zu müssen. Sie haben die gleichen Dinge getan, es gab nur eine andere Interpretation. Und damit hat er Schaden angerichtet, wo ich denke, dass sie uns bis in die heutige Zeit reicht. Und wir hier in der Chapel schenken vielen kirchlichen Traditionen keine Beachtung, oder wir lehnen sie sogar ab, weil sie einfach nicht biblisch sind. Unser Vorbild für die Gemeinde ist die Apostelgeschichte. Und anstatt den Glauben zu bewahren, hat Konstantin damals Kompromisse gemacht. Und jetzt schaut mal an, wie sich Jesus dieser Gemeinde vorstellt. Er stellt sich vor als der das zweischneidige Schwert hat. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, wenn sich Jesus dir vorstellt, was wäre dir lieber, wenn er sich vorstellt als ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist, oder wenn er sich als derjenige vorstellt mit dem Schwert? Und Jesus warnt die Christen, tut Buße, sonst komme ich über euch mit dem Schwert. Und er hat auch eine Verheißung für diejenigen, die überwinden. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Das verborgene Manna, die perfekte Versorgung aus dem Himmel, hat Jesus für uns versprochen. Ja, kommen wir zur nächsten Gemeinde, zu Thyatira. Wir lesen den Brief in den Versen 18 bis 28. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmern des Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jeden einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihnen den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, schauen wir wieder auf die Kirchengeschichte. Und da ordnet man Thyatira als die Gemeinde des dunklen Mittelalters ein. Und Thyatira hat am Kompromiss von Pergamus festgehalten und das ist dann das Resultat geworden. Man hat in dieser Zeit sieht man, dass die Geistlichkeit der Christen abnimmt. Die Bibel wird immer weniger zugänglich für die Menschen und es schleichen sich Irrlehren in die Kirche ein. Also beispielsweise, dass man das Heil durch die Kirche erlangt und nicht durch Jesus. Aber Jesus hat doch einiges Positives für diese Zeit zu sagen. In Vers 19 lesen wir, dass er sagt, ich kenne deine Werke, deine Liebe, dein Dienst, dein Glauben, dein Ausharren. Aber Jesus sagt deutlich, was er gegen sie hat, dass sie es zulassen, dass die Frau Isabel die Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und diese Frau Isabel, die steht im Alten Testament für Götzendienst, für diejenige, die den Baalskult in Israel eingeführt hat. Und es ist auch ein sehr starker Ausdruck Isabel. So vergleichbar, wenn wir sagen würden, dass jemand ein Judas oder ein Hitler ist. Also ein wirklich sehr starker Ausdruck. Und Thyatira lässt sie gewähren, lässt zu, dass sie ihre falsche Theologie einbringt. Und deswegen habe ich auch dieser Gemeinde so die Überschrift gegeben, die Gemeinde der falschen Theologie. Und darauf müssen wir immer aufpassen und Acht geben, dass der Satan immer etwas Falsches in uns reinpflanzen möchte. Wir müssen unseren Glauben beschützen. Und ja, das musst du auch machen, dass du alles prüfst mit der Bibel und deinen Glauben beschützt, dass du dir keine falsche Theologie aneignest. Kommen wir zur nächsten Gemeinde, Sardes. In Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot. Ich werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich gekommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Name Sardes bedeutet die Entflohenen. Und so kirchlich, geschichtlich ordnet man sie der Reformation zu, für die Reformer, für die Protestanten. Und die Protestanten hatten die Missstände in der damaligen Kirche gesehen und haben dagegen protestiert. Und auch hier in Thyatira sehen sie das. Und der Ausruf der Reformation waren die Solas, wir kennen sie, Sola Fide, der Glaube allein, Sola Gratia, durch Gnade allein, Sola Scriptura, Solus Christus und Soli Deo Gloria. Und Jesus schreibt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Und die Reformation war eine sehr großartige, eine sehr wichtige Begebenheit in der Geschichte, in dem biblische Autorität wiederhergestellt wurde. Und ich will den Wert der Reformation nicht schmälern, aber doch hat es sich begeben, dass sie einen toten Glauben produziert hat. Die Reformer haben für Gott gebrannt, aber die Gemeinden, die Folgen, die waren geistlich tot. Sie tragen ihren Namen, aber sie haben nicht ihre Stärke. Und auch heutzutage, wenn wir so unsere Kirchenlandschaft ansehen, dann sehen wir viele Gemeinden, die am Sterben sind. Viele Gemeinden, die zusammengelegt werden. Oder anders ausgedrückt, ein Lutheraner zu sein, garantiert nicht, dass du die Hingabe und die Stärke eines Luthers hast. Kommen wir zur nächsten Gemeinde, Philadelphia. Und das lesen wir in den Versen 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das ist der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Und dieser Gemeinde hat Gott eine Tür geöffnet, die keiner mehr schließen kann. Und obwohl diese Gemeinde nur eine kleine Stärke hatte, hat sie diese Stärke genutzt und ist durch die offene Tür durchgegangen. Und ich glaube, Gott öffnet für jede Gemeinde Türen. Gott öffnet für jeden Christen Türen. Die Frage ist nur, sind wir gewillt und haben wir den Mut, durch diese Türen hindurchzugehen? Diese Gemeinde steht so in der Kirchengeschichte für die evangelistische Epoche in den letzten zwei Jahrhunderten. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, also die 1800er Jahre, da gab es außerhalb von Europa und Amerika kaum protestantisches Christentum. Afrika wurde der dunkle Kontinent genannt, denn dort gab es kaum Christen, mit einer Ausnahme von koptischen Christen in Ägypten und Äthiopien. Und dann am Ende des 19. Jahrhunderts war eine unglaubliche Missionsbewegung im Gange, die das Evangelium in die Welt brachte. Und so gut wie jede Gemeinderichtung hatte ein Missionsprogramm am Laufen, was das Evangelium in die Welt brachte. Ein Kirchenhistoriker, der Kenneth Scott Latrutz, der hat geschrieben, die große Ära der Ausbreitung der Christen war das 19. Jahrhundert. Nie wurde eine andere Lehre, ob religiös oder säkulär, so weitflächig verbreitet durch so viele professionelle Vertreter, die durch die ungezwungenen Spenden von so vielen Millionen Einzelnen unterstützt wurden. Und dafür steht Philadelphia, für die evangelistische Gemeinde. Und dies ist auch interessanterweise eine Gemeinde, über die Jesus hier nichts Negatives äußert. Ja, und lasst uns den Glauben, lasst uns die Botschaft Jesu in die Welt bringen, so wie diese Gemeinde es getan hat. Und dann kommen wir zu der letzten der sieben Gemeinden, zu Laodicea. Und das lesen wir in Versen 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mein Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was den Gemeinden, was der Geist den Gemeinden sagt. Und traurigerweise ähnelt diese letzte Gemeinde so sehr unseren heutigen modernen, hippen Gemeinden. Weder geistlich eingefroren noch brennend haben sie Raumtemperatur. Und auch Laodicea schließt schnell Kompromisse, möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Und wie ein lauwarmes Getränk an einem heißen Tag, so wie heute, muss der Herr sie ausspeien. Ein großes Problem von Laodicea ist, dass sie auch die Realität gar nicht mehr erkennt. Sie sagt, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Aber der Herr sagt, du bist geistlich elend und erbärmlich, arm, blind und entblößt. Und ein ganz trauriges Bild lesen wir auch in Vers 20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Laodicea hat Jesus aus seiner eigenen Gemeinde ausgesperrt. Und das ist alles ist ganz schön harte Kritik. Aber in Vers 19 fügt Jesus hinzu, alle, die ich lieb habe, die überführe ich und die züchtige ich. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie kennen die Leute dich, wenn es um christliche Themen geht? Themen wie zum Beispiel, ist Jesus wirklich der einzige Weg? Evolution, das christliche Familienbild und es gibt so viel weitere strittige Themen in unserer Gesellschaft. Wie kennen die Leute dich? Bist du lauwarm? Oder verbrennt man sich die Finger an dir? Doch so aussichtslos, wie diese Gemeinde beschrieben wird, umso größer ist das Versprechen, was Jesus dieser Gemeinde gibt. Wir lesen dort in Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Vergleich das mal mit den anderen Gemeinden. Das ist hier wirklich das großartigste Versprechen, was Jesus gibt, dieser Gemeinde, die in diesem Zustand ist. Also lasst auch uns zu Überwindern werden, damit wir für Jesus brennen und nicht nur lauwarm sind. Und damit haben wir sie geschafft, die 7 Gemeinden der Offenbarung. Noch ein Kommentar am Ende zum Schluss. Auch wenn die Auslegung der Zeitalter der Kirchengeschichte auch faszinierend sein mag, dann kann sie nur das zweitrangig sein, den ganzen Thema hier. Was bei euch rüberkommen soll, was ich mir wünsche, was hängen bleibt, ist, dass du drüber nachdenkst, welche Gemeinde deine eigene Einstellung am besten widerspiegelt. Wie Jesus gesagt hat, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, und dann lasst uns am Ende noch aufstehen zum Gebet. Wir haben dann, wie immer, anschließend noch das Abendmahl aufgebaut. Das könnt ihr euch dann noch nehmen. Herr, ich danke dir für dein Wort und auch ganz besonders für diese 7 Sendschreiben, in denen du so klar ansprichst, was du Gutes findest und was du Schlechtes findest. Herr, und danke, dass es so ansprechend ist, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns zeigst, Herr, was du an uns korrigieren möchtest, Herr. Was du an uns fördern möchtest, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der uns deswegen züchtigt, Herr. Bitte schenke uns die Kraft, Herr, und den Mut, die entsprechenden Schritte in unserem Leben zu gehen, Herr. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.